Direkt aus Europa, Nummer 436, Seite B.
WDR 5 Lebenszeichen.
Ich trauere, also bin ich. Über Kerzen, Kreuze und öffentliche Anteilnahme. Von Michael Hollenbach.
Hans-Jürgen Ludwig weiß um den Wandel der Trauerkultur. Er ist Pastoralreferent der katholischen Kirche in Haltern.
Hilflosigkeit und Ohnmacht ist das, womit wir Menschen am schlechtesten umgehen können. Und so versucht man, einen Ausdruck zu finden für den inneren Schmerz.
Bestimmte Orte, an denen ein Mensch, zum Beispiel bei einem Unfall, ums Leben gekommen ist, werden in der Trauerkultur immer wichtiger, sagt die Sterbebegleiterin Silvia Brathuhn.
Immer mehr Menschen sagen, ja, der Friedhof, da liegt nur der Körper. Der war nie beseelt an diesem Ort, aber an dem Straßenkreuz, an dem Ort, da hat er seinen letzten Atemzug ausgehaucht. Dieser Ort ist sozusagen Zeuge für das letzte Lebendige. Für mich hat es was damit zu tun, dass wir in einer Zeit leben, in der viele Rituale sich gerade ändern.
Das sieht Egbert Daum ganz ähnlich. Der Geographieprofessor aus dem westfälischen Verl hat sich intensiv mit den Unfallkreuzen am Straßenrand befasst.
Hier, dieser Ort, wo jemand verstorben ist, und zwar auf tragische, plötzliche Weise, hat nochmal eine besondere Qualität. Hier hat jemand sein Leben ausgehaucht, die hat ihn, wenn man den dran glaubt, die Seele den Körper verlassen und die Leute das auch als einen spirituellen Ort empfinden.
In ganz Deutschland finden sich seit rund 20 Jahren Tausende von Unfallkreuzen am Straßenrand, Erinnerungen an den Tod meist junger Menschen. Ein schlichtes Holzkreuz, Kerzen, Blumen, an den Baum geheftete Texte, wie das Lied der Rapperin Kira. Anna hat es aufgeschrieben für ihren verstorbenen Bruder.
Dieser Schmerz, als du da lagst, wie ich dich dort sah, du sahst aus wie ein Engel, dieses Lachen im Gesicht. Freu mich oder nicht, sag mir den Weg, wohin fühlt er dich? Ich folge dir ins Licht.
Wir sind in sehr vielen Fällen doch die unmittelbaren Freunde, Mädchen, Jungs, die sich dann auch treffen dort und sich zusammenfinden, als wenn er noch dabei wäre. Dort auch eine Flasche Bier trinken oder eine Zigarette rauchen, was in den Augen mancher Leute also ganz fürchterlich erscheinen mag, aber sie machen das halt so.
Wie Carsten, ein Schulfreund der tödlich verunglückten Elena. Er war schon mehrmals an der Unfallstelle einer stark befahrenen Bundesstraße.
Ich wollte einfach sehen, wo ist das passiert, immer in der Hoffnung, es irgendwie begreifen zu können. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt was finden, was mich begreifen lässt, was da passiert ist. Und deshalb bin ich da auch hingefahren und habe da auch mit zwei Freundinnen Blumen niedergelegt.
Der Tod ist noch schwerer zu ertragen, wenn die Betroffene keine Schuld trägt an der Katastrophe. Das meint Carsten zum Tod von Elena. Und Matthias, sein Mitschüler, sucht ebenfalls die Nähe zum Unglücksort.
Es ist was zwischen Trauer und Wunsch. Einmal Wunsch, dass es nie passiert wäre, und die Trauer, dass es eben passiert ist, dass man da gar nichts mehr gegen machen kann. Man sagt ja immer, ja, solange du an sie denkst, wird sie immer bei dir sein. Gut, manchmal ist es aber auch nur dahingesagt. Also es ist ein bisschen schwierig, sie dann auch direkt im Unfallort wieder zu sich zurückzuholen, was ja gar nicht möglich ist, aber so gedanklich, so, dass man so eine Art Wärme spürt.
Die Familie, die Freundinnen und Freunde suchen Orte, an denen sie dem Verstorbenen möglichst nahe sind. Und das ist oft nicht mehr das Grab auf dem Friedhof.
Es hat sich hier ein Bedürfnis Bahn gebrochen, das zuvor offensichtlich unterdrückt werden musste.
Norbert Fischer ist Kulturhistoriker.
Auf Friedhöfen gibt es bis heute mehr oder weniger relativ strenge Satzungen, Reglements, die vorschreiben, wie man eine Grabstätte zu gestalten hat. diese strengen Vorschriften sind nicht mehr zeitgemäß. Und da die Menschen auf den Friedhöfen noch nicht die Möglichkeit haben, derart persönliche, manchmal sicherlich kitschige Accessoires abzulegen, nutzen sie den öffentlichen Raum dafür.
Kuscheltiere. Ein Phänomen, das sich seit einigen Jahren an ganz unterschiedlichen Trauerorten beobachten lässt.
Zum einen sind Kuscheltiere eigentlich für die Biografie von Menschen immer von sehr großer Bedeutung, weil sie einem in den frühen Jahren begleiten. Das Kuscheltier, das können Sie auch bei Erwachsenen, bei Studierenden sehen, begleitet die Menschen häufig noch sehr, sehr lange. Das Kuscheltier hat eine hohe emotionale Ausstrahlung, ist ein typisches Symbol, ein typischer materieller Ausdruck für Gefühle.
Da habe ich so eine Vermutung von, dass das eben Symbole für Nähe, für Weichheit, für Zärtlichkeit, für Gefühl sind. Also ich glaube, da ist auch so was Kindliches drin. Wir brauchen dann diese sogenannten Kuschelobjekte, Liebesobjekte. Und indem wir das an diesen Platz hingeben, geben wir es stellvertretend für unser Gefühl. Während die Kerze ist ja häufig sehr religiös besetzt, wir sind ein Stück weit säkularisiert, also werden wir versuchen, andere Symbole zu finden. Und ich glaube, da ist der Teddy, der sagt, da hast du was, da steckt mein Herz, da steckt meine Zuneigung zu dir drin, nimm sie.
Auch nach dem Tod des 17-jährigen Niklas, der im Mai in Bonn von drei Jugendlichen verprügelt worden war und an den Folgen starb, gab es zahlreiche spontane Trauerreaktionen. Kerzen, Blumen und Fotos an dem Tatort in Bad Godesberg. Eine Facebook-Gedenkseite Rest in Peace für Niklas mit mehr als 10.000 sogenannten Likes. Die Sterbebegleiterin Silvia Brathun begrüßt die neue Trauerkultur, die offen mit dem Schmerz des Verlustes umgeht.
Ich trauere, also bin ich. Ich glaube schon, dass so dieses Gefühl von Schmerz, also dieses Zulassen, Zeugnis ablegen für meine Gefühle und andere dürfen Zeugen davon sein, schon so etwas hat wie: Ich spüre mich selbst, mich gibt es wirklich.
Ich glaube, Trauer ist etwas ganz Existenzielles. Es ist eine Urerfahrung des Menschen.
Der Kölner Manfred Lütz ist Psychiater, katholischer Theologe und Buchautor.
Der Philosoph Karl Jaspers hat gesagt, die Grenzsituationen menschlicher Existenz sind unvermeidlich. Leid, Schuld, Kampf und Tod. Angesichts des Todes spürt man sich sehr intensiv existenziell. Das heißt, dem Tod auszuweichen, heißt, oberflächlich zu leben.
Der Verlust in der Familie wird mittlerweile biografisch meist spät erfahren. Die Eltern und Großeltern werden immer älter. Und der Tod wird selten unmittelbar erlebt. Fast 3/4 der Deutschen sterben in Krankenhäusern und Altenheimen.
Ich glaube, dass man so viel Rücksicht nimmt auf eine säkulare Umwelt, dass man seinen Glauben nicht mehr bekennt. Gerade in so existenziellen Situationen, Trauersituation ist eine existenzielle Situation, da soll man wirklich das sagen, was man glaubt und vor allem soll man die Wahrheit sagen.
Immer weniger Menschen verspüren eine Gewissheit, dass es nach dem Tod weitergeht. Deshalb wachse die Verzweiflung vieler Menschen, meint Manfred Lütz.
Es ist eigentlich eine Form von Ritualisierung eines säkularen Umgangs mit dem Tod. Das ist ganz merkwürdig. Ich glaube, dass angesichts des Todes sich die Glaubensfrage stellt. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann ist doch die entscheidende Frage, ist dieser Mensch jetzt für immer weg? Ist das jetzt nur noch ein Objekt für Würmer? Oder gibt es so etwas wie ewiges Leben?
Der Friedhof als klassischer Ort der Trauer rückt immer mehr in den Hintergrund. Kirchliche Rituale verblassen.
Wir haben auf jeden Fall einen fundamentalen Wandel, einen Wandel, den es so in dieser Form in der Bestattungskultur lange nicht mehr gegeben hat. Diese Freiheiten, die sich jetzt eröffnen, haben sich die Menschen selbst genommen, haben sie zum Teil gegen den Widerstand der Ordnungsämter durchgesetzt, wenn sie beispielsweise an die Unfallkreuze an den Straßen denken und deren Ausschmückung mit Trauerreliquien. So muss man sagen, dass dies häufig gegen den Widerstand der Ordnungsbehörden durchgeführt wurde.
Der Kulturhistoriker Norbert Fischer spricht von einem Paradigmenwechsel.
Es hat auf jeden Fall etwas von einer urdemokratischen Bewegung, wenn sich Leute organisieren, um ihre Trauergefühle auszudrücken. In der Tat war es so, dass Trauerrituale über Jahrhunderte hinweg namentlich von den Kirchen fest organisiert waren. Es waren relativ starre Rituale, die man in der Regel akzeptierte, weil die christlichen Kirchen den alltäglichen Rahmen vorgaben, in vielen anderen Bereichen ja auch. Das hat sich etwa seit dem späten 19. Jahrhundert geändert. Auch die Einführung der Feuerbestattung war ja schon ein Akt gegen die christlichen Kirchen, die sie heftig ablehnten. Und dies war der Beginn, sich neue Freiheiten zu erobern und zu sagen, wir schaffen uns jetzt hier eigene Rituale.
In unserer Reihe Lebenszeichen hörten Sie heute eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2016. Redaktion Theo Dirkes. Ein Manuskript zu dieser Sendung steht jetzt auch im Internet bereit unter wdr.de und dort weiterklicken bis zum Lebenszeichen.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Keine Gewalt, ein Ruf der Wende. Wer hat den Einsatz von Gewalt bei den Demonstrationen in Leipzig im Herbst 1989 verhindert? Thilo Schmidt erzählt die ganze Geschichte.
Ich halte zwei Losungen für die entscheidende Losung dieser Wochen, sage ich mal, von Ende September bis Mitte November. Dann hat ja die Revolution eine tiefe Zäsur erlitten, zu ihrem Nachteil meiner Meinung nach. Und da waren die beiden entscheidenden Losungen: Wir sind das Volk und keine Gewalt.
SED-Bezirkssekretär Roland Wötzel: Bei der ersten Leipziger Montagsdemonstration am 4. September 1989 gehen über 1000 Oppositionelle nach dem Friedensgebet in der Nikolaikirche auf die Straße.
Ich kann mich an diese Situation ganz genau erinnern, weil das war für mich auch sehr schockierend, muss ich sagen.
Gesine Oltmanns, Montagsdemonstrantin der ersten Stunde.
Wir hatten eben gedacht, wir sind doch verhältnismäßig geschützt. Und dann kamen auf einmal so eine absolut hoch leistungsmäßig trainierten Leute und rissen die Plakate uns aus der Hand her.
Wenn die Macht bröckelt, neigt die Macht immer mehr dazu, schneller dazu, sich der Gewalt zu bedienen.
Nachdem Anfang Oktober mehrere Züge mit Ausreisewilligen aus der Prager Botschaft in Richtung Westdeutschland durch Dresden fuhren, kommen am 4. Oktober etwa 20.000 unzufriedene Bürger an den Dresdner Hauptbahnhof. Es sind überwiegend Ausreisewillige und nicht Oppositionelle, die das Land verändern wollen. Und es kommt, anders als in Leipzig, zu massiver Gewalt und schweren Zerstörungen am Hauptbahnhof. Einen Tag zuvor fand in Berlin die Generalprobe für die Parade zum 40. Jahrestag der DDR statt. Hartmut Jentsch, damals Oberst der Grenztruppen.
Bei dieser Generalprobe habe ich den Stellvertreter des Chefs der Grenztruppen und Chef der politischen Verwaltung vertreten, hatte seine Tribünenkarte und erlebte kurz nach Beginn dieser Generalprobe, bei der ich auf der Tribüne unmittelbar hinter dem Verteidigungsminister Armeegeneral Kessler stand, dass er abgerufen wurde und nach der Ehrenparade die übrigen Teilnehmer auch. Und wir erfuhren, dass es einen Anruf aus Dresden gab vom ersten Sekretär der SED-Bezirksleitung, Hans Modrow, mit der Bitte um Unterstützung der NVA, um die Lage in und um den Dresdner Hauptbahnhof zu bereinigen.
Die Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober samt Ehrenparade sind derweil nur noch Fassade. Am Alexanderplatz versammeln sich oppositionelle Jugendliche. Sie werden schnell aus dem Zentrum herausgedrängt, zur Gethsemane-Kirche im Prenzlauer Berg. Noch diniert Michail Gorbatschow mit der Staatsführung im Palast der Republik. Als er die Stadt verlässt, greifen Polizei und Staatssicherheit brutal in das Geschehen ein. Der Zeitzeuge und Kirchenaktivist Dieter Wendland.
Wir hatten damit gerechnet, dass man durchaus verhaftet werden kann, dass man also in Stasi-Knast kommt und so weiter. Aber dass man direkt geschlagen wird von den eigenen Leuten. Also sowas, das konnte sich eigentlich gar keiner vorstellen. Ja? Also, dass eine Frau, die schwanger war, die sich auch als Schwangere zu erkennen gegeben hat, nicht nur durch den dicken Bauch, sondern gesagt hat, ich bin schwanger, bitte schlagen Sie mich nicht, dass die extra geschlagen worden ist. Und all solche Sachen. Also wo man dachte, also das kann es hier gar nicht geben. Das gibt es in Chile oder es gibt es in einer anderen faschistischen Diktatur oder so. Aber dass es hier in der friedliebenden DDR sowas gibt, das hätte man sich nicht denken können.
Mehr als 1000 Personen werden am Republikgeburtstag allein in Berlin festgenommen. Doch die Staatsführung kommt nicht zur Ruhe. Grenztruppenoberst AD Hartmut Jentsch.
Im Weiteren ist diese Bildung der Hundertschaften dann verstärkt worden, in einem großen Maße, und sie standen alle in Leipzig zum Einsatz bereit, bis dann nach dem berühmten Appell der Sechs, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, Kurt Masur, ein Kabarettist, ein Pfarrer und drei Sekretäre der SED-Bezirksleitung, mahnend gesprochen haben, keine Gewalt in Leipzig.
Bereits zwei Tage nach dem Republikgeburtstag, am 9. Oktober, wird wieder in Leipzig demonstriert. Aus den Montagsdemonstrationen sind inzwischen Massenbewegungen geworden. Roland Wötzel.
Zu jeder Demonstration gab es erhöhte Aufmerksamkeit, aber am 9. Oktober sollte im Prinzip die Lage in Leipzig entschieden werden. Das hat natürlich unsere Anstrengung zur Gewaltlosigkeit noch verstärkt.
Drohte Leipzig an diesem Abend ein Blutbad? Grenztruppenoberst Hartmut Jentsch.
Also die Einsatzkräfte und nicht nur die 31 Hundertschaften, das sind immerhin schon mal nach der Milchrechnung 3100 Mann plus Versorgungskräfte, die haben bereit gestanden. Dazu kamen die alarmierten Kampfgruppen aus den Leipziger oder um Leipzig liegenden Betrieben. Dazu kamen die Polizeibereitschaften von Leipzig und natürlich sicherlich auch Kräfte des MFS.
SED-Bezirkssekretär Roland Wötzel setzt seine Anstrengungen nach einer gewaltfreien Lösung fort.
Ja, und dann hatte sich die Sache so entwickelt, wir fuhren zu Masur und haben diesen Aufruf gemacht, der dort auch im Vorfeld, wo wir besprochen haben, vor allen Dingen gedacht war, dass es ohne Gewalt, keine Gewalt, diese Demonstration ablaufen sollte. Und ich glaube, die größere Bedeutung hat der Aufruf, dass die Sicherheitsorgane gehört haben, wahrgenommen haben. Es gibt in der Partei Kräfte, die für eine Situation sind, die auf friedliche Art und Weise diese ganze Demonstration zu Ende gehen lassen sollten.
Im Büro des Gewandhauskapellmeisters Kurt Masur entsteht der Aufruf der Sechs. Zu ihnen gehören neben Kurt Masur der Leipziger Kabarettist Bernd Lutz Lange, der Theologe Peter Zimmermann und die SED-Bezirkssekretäre Jochen Pommert, Kurt Meyer und Roland Wötzel. Zugleich reist Walter Friedrich, Leiter des Leipziger Zentralinstituts für Jugendforschung, nach Berlin, um Egon Krenz einen Brief zu übergeben und ihn zu mahnen.
Egon, heute Abend darf in Leipzig kein Blut fließen.
Aber noch ist Honecker der erste Mann im Staat, nicht Krenz. Der Montagsdemonstration am 9. Oktober schließen sich 100.000 Menschen an. Kurt Masur verließ den Aufruf der Sechs im Sender Leipzig. Zugleich wird er über die Lautsprecheranlagen des Stadtfunks rund um den Innenstadtring, dem Ort der Montagsdemonstration, übertragen.
Unsere gemeinsame Sorge und Verantwortung haben uns heute zusammengeführt. Wir sind von der Entwicklung in unserer Stadt betroffen und suchen nach einer Lösung. Wir alle brauchen einen freien Meinungsaustausch über die Weiterführung des Sozialismus in unserem Land. Deshalb versprechen die Genannten, heute allen Bürgern ihre ganze Kraft und Autorität dafür einzusetzen, dass dieser Dialog nicht nur im Bezirk Leipzig, sondern auch mit unserer Regierung geführt wird. Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird. Es sprach Kurt Masur.
Die Sicherheitskräfte greifen nicht ein. Befehlslage war, sie sollten sich auf die Eigensicherung beschränken. Wer gab diesen Befehl? Egon Krenz behauptet, er selbst.
Die Polizei ging auf Eigensicherheit über, also die eigene Person zu schützen, Gerätschaft zu schützen, die Demonstration selber zu schützen. So sollte das im Prinzip dann ablaufen. So hatten wir es zumindest auch verstanden.
4. November 1989, Berlin. Die größte Demonstration, die je auf deutschem Boden stattgefunden hat. Künstler und Oppositionelle sind die Organisatoren der Demonstration des eigenen Willens. Auf der Rednerliste stehen unter anderem Christa Wolf, Lothar Bisky und Stefan Heim.
Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen. Nach all den Jahren der Stagnation, der geistigen, wirtschaftlichen, politischen.
1 Million Menschen kommen auf den Alexanderplatz. Lothar Bisky, damals Rektor der Filmhochschule Potsdam, kurz vor seinem überraschenden Tod im Jahr 2013.
Damals wusste keiner, wohin es geht. Die Losung, keine Gewalt. Das war ein großes Experiment. Die Sicherheit war unter Waffen, die Volkspolizei war unter Waffen, die Armee war funktionsfähig.
Und auch der letzte, der größte Aufstand in der DDR verläuft friedlich.
Im Großen und Ganzen können wir ja sagen, ist es ja gut gegangen. Wir haben ja großes Glück noch einmal gehabt, dass da nichts explodiert ist. Dieses keine Gewalt als Losung spielte damals eine unheimlich gute Rolle und wurde durch alle politischen Kräfte getragen. Und das war unsere gemeinsame Formel. So viel Gemeinsamkeit war ja noch da.
Das war der Länderreport.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Man kann für Bücher werben wie für Autos oder Unterwäsche. Sven Arnert über literarische Appetithappen.
Rund 77.000 Neuerscheinungen kamen allein 2015 auf den deutschen Buchmarkt.
In erster Linie versuchen wir, durch die Bücher selbst Lust auf Bücher zu machen. Wir legen sehr viel Wert auf die Gestaltung der Bücher. Das ist etwas, was sich mit der Zeit rumgesprochen hat und auch Werbung macht und Neugier auf weitere Bücher aus dem Verlag.
Katja Scholz, Programmleiterin des Hamburger Mare Verlages.
Wir konkurrieren heute um das gleiche Freizeitbudget wie noch vor einigen Jahren, teilen uns dieses aber mit vielen anderen Medien und Unterhaltungsformen.
Jürgen Welte, Marketingleiter der Rowohlt Verlage Rheinbeck und Berlin.
Unsere Herausforderung heute ist, zu überlegen, wo können wir auf Bücher aufmerksam machen und mit welchen Mitteln. Erreichen wir beispielsweise in einer Modezeitschrift vielleicht unsere Leserinnen? Erreichen wir sie auf einem Kreuzfahrtschiff?
Die Literaturwissenschaftlerin Caroline John-Wendorf stellt in ihrem Buch »Der öffentliche Autor« die Geschichte textlicher und bildlicher Inszenierung von Schriftstellern und ihrem Werk dar.
Dann durch bestimmte Reiz- oder Fahnenwörter, die dem Kosmos des Buches entnommen sind, aber dann vielleicht in etwas einfacherer oder reduzierterer Sprache dargestellt sind, um den Leser hineinzulocken. Oder auch die Typografie, große Überschriften, kleine Zitate. Wenn dann noch von prominenter Stelle das Buch gelobt wird, dann färbt das natürlich dieses Expertentum auf das Buch ab. Oder der Leser denkt, aha, wenn derjenige das Buch lobt, dann muss es ja tatsächlich sehr lesenswert sein, wie dann dieses Lob zustande gekommen ist. Und ob derjenige, der das Buch gelobt hat, tatsächlich das Buch gelesen hat, steht auf einem anderen Blatt. Aber es hat zumindest die Funktion des verkaufsfördernden und monetären Aspekts.
Texte, die ein Buch begleiten, ein Umfeld schaffen, nennt der französische Literaturkritiker Gérard Genette Paratexte.
Der Paratext ist also jenes Beiwerk, durch das ein Text zum Buch wird und als solches vor die Leser und allgemeiner vor die Öffentlichkeit tritt.
Paratexte sind halt all das, was sich im Umfeld des Buches befindet, also all jene Texte, die mit dem Buch in Zusammenhang stehen, aber nicht das Buch selber sind.
Caroline John-Wendorf, Autorin des Buches »Der öffentliche Autor«.
Das Spannende an den Paratexten ist ja auch, dass sie sich nicht an Buchleser wenden, sondern an eine diffuse Gesamtheit, also auch an Personen, die das Buch nicht lesen oder nicht vollständig lesen, aber maßgeblich an der Rezeption und der Verbreitung des Buches beteiligt sind. Das machen diese Paratexte so besonders.
Der Klappentext ist das klassische Lockmittel der Buchverlage. Er wird beim Stöbern in den lokalen oder Online-Buchhandlungen zuerst gelesen oder zumindest überflogen. Sabine Baumann vom Schöffling Verlag.
Den Klappentext schreibt der Lektor im Verlag. Und meistens wird er bei einem kleinen Verlag wie bei uns dann auch noch von den anderen Abteilungen gegengelesen. Denn der Vertrieb hat dann meist bestimmte Wünsche, wie ein Buch eingeordnet werden soll, welche Stichworte fallen sollen, wie eine Geschichte eingeführt werden soll. Das wird immer gemeinsam besprochen.
Kann man für Philosophie Reklame machen? Der Hamburger Traditionsverlag Felix Meiner, weltberühmt für seine philosophische Bibliothek.
Johannes Kamübilis, Marketingchef des Felix Meiner Verlags in Hamburg.
Was für mich wichtig ist, ist, dass wir auf jeden Fall stets angemessen werben. Das heißt, wir wollen ja keine falschen Erwartungen wecken. Deshalb versuchen wir in der Vorschau einfach möglichst sachlich zu informieren darüber, was die Bücher, die wir hier publizieren, enthalten, worum es geht. Das ist nicht so ganz einfach, weil es hochkomplexe Themen sind, die hohes Fachwissen häufig voraussetzen. Und das dann zu komprimieren auf einige wenige Zeilen oder Sätze, das ist immer eine besondere Herausforderung.
Bei uns ist es so, dass der Basistext der Vorschautext ist, weil das sind die Texte, die zuerst entstehen und aus denen entstehen später oft die Klappentexte. Wir nehmen oft die Vorschautexte als Grundlage für die Klappen.
Katja Scholz, Programmleiterin des Hamburger Mare Verlages über die Vorschau, den Prospekt für Buchhändler und Presse, der die Neuerscheinungen des nächsten Halbjahres ankündigt.
Müssen uns dann natürlich aber genau überlegen, was schreibt man auf Klappe 1, was setzt man auf die U4. Viele Bücher sind im Laden eingeschweißt, das heißt, der U4-Text ist eigentlich noch wichtiger als der Text auf Klappe 1, den manche Leser gar nicht unbedingt anschauen können. Wir kennen uns selber, wir kennen unser Leser- und Kaufverhalten. Zunächst ist es entscheidend, ob der Titel auf uns wirkt, die Covergestaltung und der Buchtitel. Aber dann drehen wir das Buch um und schauen, was auf der U4 steht. Insofern ist das schon sehr wichtig, was wir da finden.
U4 ist die hintere Umschlagseite eines Buches. Im Zeitalter eingeschweißter Bücher trägt sie meist den Werbetext. Er ist in der Regel eine Variante des klassischen Klappentextes. Denselben Text findet man auch in den Verlagsvorschauen.
Vor allem soll der Anreiz geschaffen werden, zu lesen. Manchmal integrieren wir dabei auch noch Pressestimmen, sofern wir welche haben aus dem Ausland, die wir übersetzen konnten. Wir haben auch ein, zweimal schon Interviews mit dem Autor noch mit abgedruckt. Also alles, von dem wir denken, dass es den Leser neugierig machen könnte.
Im Rowohlt Verlag hat Reklame eine lange Tradition. Bereits in den Rowohlt Taschenbüchern der 1950er und 60er Jahre stolperte der Leser immer wieder über Werbung für Pfandbriefe oder Rauchwaren.
Man spart viel Geld beim Kauf von Taschenbüchern. Und wird das Eingesparte gut gespart, dann zahlt die Bank oder Sparkasse den weiteren Bucherwerb. Für die Jahreszinsen eines einzigen 100-Mark-Pfandbriefs kann man sich 2 Taschenbücher kaufen.
20 Uhr. Die Nachrichten.
Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an den kolumbianischen Präsidenten Santos. Der Politiker werde für sein entschlossenes Bemühen geehrt, den mehr als 50 Jahre dauernden Bürgerkrieg in seinem Land zu beenden, teilte das Nobelkomitee in Oslo mit. Santos selbst erklärte in Bogota, er widme die Auszeichnung den Kolumbianern und besonders den Opfern des Konflikts. Er lud alle politischen Kräfte ein, am Friedensprozess mitzuarbeiten.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 435. Herr Galli hat über seine Erfahrungen als Gefängnisdirektor ein Buch geschrieben, das man für 12,99 € zu kaufen bekommt. Herr Weiß hat mit ihm gesprochen Und dieses Gespräch hat der Südwestrundfunk am 30. Juli 2016 um 17.05 Uhr nach dem Wetterbericht für die Bundesländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gesendet. Nach mehr als 15 Jahren im Strafvollzug hält er Gefängnisse für wenig sinnvoll, denn da herrsche eine Atmosphäre des Drucks und der leichten Aggression. Die Gefangenen seien da so isoliert, dass sie eine eigene Gesellschaft bilden, auf die die Gefängnisverwaltung wenig Einfluss habe. Da lerne ein Straftäter vom anderen und es finde eine Integration statt, die dem Zweck des Strafvollzugs widerspreche. Da entwickle sich eine Gesellschaft mit einem anderen Wertesystem und mit anderen Normen. Wer aus dem Gefängnis entlassen wird, habe dann noch weniger Chancen und werde noch mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt als vorher, sodass er dann für die Gesellschaft noch gefährlicher ist. Er ist der Meinung, dass die Gefängnisse nicht leisten, was sie eigentlich leisten sollten, nämlich dafür sorgen, dass die Gefangenen nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis wieder als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft leben können und nicht wieder straffällig werden. Wenn man die Kriminalität reduzieren und erreichen will, dass es weniger Straftaten gibt, also weniger straffällig werden, sei es völlig kontraproduktiv, die Leute wegzusperren und sie in einem Gefängnis zu isolieren. Strafen abzuschaffen, davon hält er aber gar nichts. Strafen brauche man zur Abschreckung, aber nicht nur, um von Straftaten abzuschrecken. Bei sinnvollem Strafvollzug gäbe es auch bei erwachsenen Menschen noch, wenn auch in sehr eingeschränktem Rahmen, die Möglichkeit, eine dauerhafte Verhaltensänderung herbeizuführen, besonders bei denen, die nur 1 bis 2 Jahre ins Gefängnis kommen, und das seien viel mehr als 50% der Gefangenen. Er fände es gut, statt Straftäter ins Gefängnis zu stecken, sie zu gemeinnütziger Arbeit zu verurteilen. Außerdem sollte man, ebenso wie in anderen europäischen Staaten, viel mehr technische Mittel, zum Beispiel Fußfesseln, und elektronische Möglichkeiten zur Aufenthaltsüberwachung einsetzen. Besser als Gefängnis sei als Strafe elektronisch überwachter Hausarrest. Auf solche Weise könnte man, was man jetzt mit Gefängnisstrafen erreichen will, viel kostengünstiger und viel menschenwürdiger erreichen und würde viel weniger Schaden anrichten. Unter den Gefangenen sind natürlich auch höchst gefährliche Leute und vor manchen muss man die Gesellschaft ihr Leben lang schützen. Aber Herr Galli meint, auch sie muss man menschenwürdig behandeln. Dafür sieht er ein Vorbild in den Niederlanden. Dort haben man für solche Gefangenen Gefängnisse ähnlich wie Dörfer, in denen sie unter sich sind, sich aber frei bewegen können. Er hat Jura studiert, ist aber als Student nicht auf die Idee gekommen, sich einmal anzusehen, wie es in einem Gefängnis aussieht. Er wusste noch nicht einmal, dass in Gefängnissen auch Juristen tätig sind. Aber in einem Gefängnis war gerade so eine Stelle frei. Die hat man ihm angeboten und da hat er sich dafür entschieden. Das war ein reiner Zufall. Er war lange im bayerischen Strafvollzugsdienst tätig. Herr Weiß hätte gerne mit ihm in der sächsischen Justizvollzugsanstalt gesprochen, deren Leiter er ist, aber das wurde nicht erlaubt. Deshalb haben sie sich zu diesem Gespräch in Leipzig getroffen. Ob er im Vollzugsdienst bleiben will, ist ihm selber nicht klar. Das Ziel der Arbeit im Gefängnis sollte sein, die Gefangenen zu resozialisieren, aber tatsächlich scheine es darum gar nicht zu gehen. Was aus den Leuten wird, die entlassen worden sind, werde von den Behörden gar nicht überprüft. Als erfolgreicher Gefängnisdirektor gelte man, wenn bei einem alles ruhig läuft. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 435. Danke.